Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Als sehr erfolgreich beurteilt die amerikanische Raumfahrtzentrale in Houston den ersten Arbeitsaufenthalt der Astronauten Cernan und Schmidt auf dem Mond. Apollo 17-Kommandant Cernan und der Geologe Schmidt hatten als 11. und 12. Mensch heute Morgen um 1 Uhr den Erdtrabanten betreten. Bei dem ersten Ausflug in der Taurus-Litro-Region, einer von Gebirgsmassiven umgebenen Senke mit hellen und dunklen Geröllfeldern, war das Hauptziel, eine automatische Forschungsstation zu errichten. Die Messgeräte übermitteln bereits ihre Daten. Mit den bei früheren Apollo-Flügen zum Mond gebrachten Messstationen haben die Vereinigten Staaten jetzt ein Netz von 5 Laboratorien mit 28 wissenschaftlichen Instrumenten.
Mit halbstündiger Verspätung hatten die Astronauten in der Nacht die Landefähre verlassen, die 5 Stunden zuvor nur 200 Meter vom geplanten Zielpunkt entfernt niedergegangen war. Die auf dem Mondauto montierte Fernsehkamera schwenkte über die Bergketten, die eine enge Senke umschließen, an der sich die Meere der Ruhe und der Heiterkeit mit dem Taurusgebirge treffen. In der Nähe liegt der Krater Littrow, benannt nach einer österreichischen Astronomenfamilie.
Okay, Bob.
Als die 6. Flagge der Vereinigten Staaten in den Boden des Mondes gepflanzt war, sprach der Apollo 17-Kommandant einen Dank an alle, die diesen Erfolg ermöglichten und so die Menschheit verändern halfen. Die geologische Arbeit, vor allem am Bohrgerät, erwies sich als so zeitraubend, dass der geplante Ablauf nicht eingehalten werden konnte. Die Astronauten blieben guter Dinge. Der Geologe Schmidt stimmte sogar ein Lied über den Mond an, in das Cernan einfiel. Der 22 Stunden lange Arbeitstag von Cernan und Schmidt endete gegen 8 Uhr morgens mit dem Verstauen der gesammelten Proben.
Einen ausführlichen Bericht über den ersten Mondausflug der Apollo 17 Astronauten bringt das Deutsche Fernsehen im Anschluss an diese Tagesschau. Am Vorabend der
Seit der vergangenen Nacht wissen wir nun endgültig, dass es auf unserem kosmischen Nachbarn doch nicht so aussieht, wie sich das die Zeichner und die Karikaturisten noch vor 10 Jahren vorgestellt haben. Die Wahl des Landeplatzes, der Name dieses Landeplatzes, ist zugleich eine späte Huldigung an einen deutschsprachigen Weltbürger, an Josef Johann von Littrow, vor 190 Jahren, in Böhmen geboren, arbeitete als Astronom in Krakau, in St. Petersburg und in Budapest, wurde schließlich Astronomieprofessor und Direktor der Sternwarte in Wien. Und dieses Buch über die Wunder des Himmels, das er vor 150 Jahren geschrieben hat, gehört noch immer zu den klassischen Werken der Astronomie. Als auf dem Mond ein Krater nach ihm benannt wurde, schrieb er an seinen Vater: Ich bin nun Grundbesitzer geworden, wenn auch nicht auf der Erde, so doch auf dem Mond.
Ja, und wenn wir noch ein wenig in den astronomischen Humorkategorien dieses Herrn bleiben wollen, dann kann man dazu nur sagen, dieses Grundstück ist in der Tat sehr empfehlenswert, denn es wird begrenzt von hohen Bergzügen und hat obendrein noch Ausblick auf ein Meer, allerdings nur ein Mondmeer, das aber immerhin den Namen das Meer der Heiterkeit trägt. Hier an dieser Stelle war der vorausberechnete Landeplatz und der tatsächliche Landepunkt wich davon nur rund 150 Meter ab. Warum dieses Gebiet gewählt wurde? Hier hofft man, sowohl Gestein aus der Anfangsperiode des Mondes zu finden, und zwar vor allen Dingen hier an den Beckenrändern, als auch Gestein, das mehr als 1 Milliarde Jahre jünger sein wird, aus der Periode, in der die Bildung und Formung des Mondes abgeschlossen wurde. Aber nun genug der Theorie, wenn auch nicht einer Theorie am grünen Tisch, sondern am Relief, und schauen wir uns an, wie das praktische Geschehen heute vor fast 12 Stunden auf dem Mond verlief.
Auch diesmal wieder Zeremonie mit dem Sternenbanner zum 6. Mal. Viele, auch amerikanische Bürger, finden dieses Zeremoniell inzwischen überflüssig. Aber der Kongress hat es nun einmal beschlossen und man behält es bei aus Tradition. Immerhin bewilligt ja auch der Kongress die Gelder für die Weltraumflüge der Amerikaner.
Es sieht auch nicht gerade so aus, als würden sich die Astronauten dieser Pflicht ungern unterziehen. Die Fahne übrigens, die sie da aufpflanzten, hing im Kontrollzentrum zum Zeitpunkt der ersten Mondlandung vor nunmehr fast 3,5 Jahren.
Das ist das Paradies der Geologen, das sagte Schmidt über dieses Areal, das Tal mit den leicht abfallenden Hängen, die bis zu 2000 Meter hoch sind.
Ja, und Schmidt sollte es wissen, denn er ist ja gelernter, promovierter und habilitierter Geologe, der erste Wissenschaftler, der jemals den Mond betreten hat.
Diese Spuren nun im Vordergrund, nicht nur von den Schritten der Astronauten, sondern auch leichte Meteoriteneinschläge hier ganz in der Nähe der Mondfähre. Der Fuß der Mondfähre leicht eingesunken, wie bei fast allen Apollo-Landungen.
Die Landung erfolgte doch mit einer ziemlichen Reserve an Brennstoff von 7%, also die hätte ausgereicht, um auch noch ein wenig zu schweben und nach einem günstigeren Landeplatz zu suchen, vorausgesetzt, sie hätten an dieser Stelle nicht niedergehen können. Die beiden Herren erwiesen sich im Großen und Ganzen als recht redselig und munter und ausgesprochen aufgekratzt während ihres ersten Ausfluges, der immerhin ein wenig länger als 7 Stunden dauerte.
Es begann auch diesmal wieder nach dem Zeremoniell mit dem Sternenbanner, mit dem Aufbau der wissenschaftlichen Geräte. Diesmal waren es besonders viel. Sie wurden von Schmidt zu einer Stelle gebracht, die etwa 100 Meter von der Landefähre entfernt liegt, sodass auch keins dieser Geräte beschädigt wird beim Rückstart der Mondfähre.
Schmidt, damit beschäftigt, die ganzen Geräte erstmal wegzubringen, ungefähr 100 Meter, und man hört dabei Zernen den Kommandanten sprechen, der mit einem Kotflügel seines Mondgefährts beschäftigt ist, der abgebrochen war. Er versucht, ihn mit Lassoband wieder anzukleben, ein Versuch allerdings, der sich schon wenig später als vergeblich herausstellte.
Während der Autofahrt fiel dann dieser Kotflügel ab. Der Schaden konnte bis jetzt noch nicht behoben werden. Die Astronauten sind dann während der Autofahrt auch recht schmutzig geworden vom Mondstaub.
Und jetzt will er es auch noch fotografieren. Ist nicht einmalig, sagt er, aber Lassoband und Mondstaub zusammen, das gibt nicht allzu viel her.
Es ist der Blick über den Astronautensitz am Auto und es ist der rechte hintere Kotflügel. Das ist nun die Station, im Hintergrund Schmidt beim Aufbau der Zentralstation, von der aus die Messwerte zur Erde gesendet werden. Sie ist noch nicht fertig, im Vordergrund der Kommandant. Er bereitet eine Bohrung vor. Und hier wird eine Bohrung bis in eine Tiefe von 2,40 Meter eingebracht. Und hier wieder Schmidt. Es ist der schönste Sprint, den wir je auf dem Mond gesehen haben. Er hat sich besonders schnell an die veränderte Lage bei einem Sechstel Schwerkraft gewöhnt. Dieser Lauf beweist es. Zu den Geräten gehörte auch eine neuartige Einrichtung, Hans Heine erklärt sie.
Ja, so furchtbar neu sah das bislang nicht aus, jedenfalls nicht, was den äußeren Ablauf betrifft. Das war alles schon mal da gewesen und auch die Geräte, die aufgestellt wurden, sie hatte schon bei früheren Apollo-Missionen gegeben. Eine Ausnahme gibt es allerdings, den Gravimeter. Dieser Gravimeter soll dazu dienen, etwas nachzuweisen, von dem Einstein behauptete, es gäbe es, aber es würde unmöglich sein, die Existenz zu beweisen, nämlich Schwerkraftwellen. Diese Theorie geht davon aus, dass große Objekte im Weltraum Schwerkraftwellen aus, vor sich herschieben und die nun wiederum andere Weltraumobjekte, so zum Beispiel den Mond oder auch die Erde, zum Vibrieren bringen. Dieser Gravimeter funktioniert ungefähr so, wenn wir einmal auf dieses Modell gucken. Hier ist ein Stück Masse aufgehängt, und zwar aufgehängt an einer Feder in Nullstellung. Eine Feder, die weder gespannt noch entspannt ist, also ungefähr so wie an einer Federwaage. Und wenn nun die Schwerkraftwellen die Masse in Schwingung bringen, wird es über diesen Zeiger registriert und ergibt einen Ausschlag. Es gibt Geräte gleicher Art, noch zwei in den Vereinigten Staaten. Und wenn nun alle drei gleichzeitig anfangen sollten, Zeigerbewegungen zu machen, dann wäre das der Beweis für die Existenz der Schwerkraftwellen. Und es wäre wohl zum ersten Mal, dass Einstein widerlegt würde. Dann hätte man nämlich eben den sichtbaren Beweis für das Vorhandensein dieser Wellen. Aber nun noch einen Blick auf die Ausflugsroute der Astronauten von heute Morgen.
So sieht sie aus. Sie führte bis zu einem Krater, 1,5 Kilometer vom Landeplatz entfernt. Ursprünglich wollte man weiterfahren bis zu dem links im Bild noch sichtbaren Krater. Aber die Autofahrt wurde abgekürzt. Und hier wieder Bilder vom Mond. Mühsam war das Herausnehmen des Bohrgestänges, 2,40 Meter tief. Hier ist nicht so sehr wichtig, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird.
Do that for a little bit. Okay, let me put my foot on it. Okay, ready? Yeah. It's got to loosen up sooner or later. Okay, that's another good one. When you get tired, I'll do that, and you can do this. This way, you can get a bigger throw. Okay. Let me know when, and I'll do that. Oh, that's all right. Feel like it's loosening up at all? Yeah. Oh, excuse me. Yeah, go ahead. Okay. Stay there.
Ja, Sie haben das Fauchen gehört. Hier haben die beiden natürlich besonders viel Sauerstoff verloren. Deshalb sollte die Exkursion auch zunächst kürzer werden, sollte abgekürzt werden. Aber dann blieb man doch bei 7 Stunden und 18 Minuten. Und ja, hier gelingt es endlich.
Dieses mühsame Unterfangen eben sollte eben nicht das Bohrgestänge herausziehen, sondern zunächst mal lockern, damit man es rausziehen kann. Und das ist das, was jetzt erfolgt. Und Schmidt sagt, lass mich eins sagen. Ich weiß jemanden, der jetzt lächelt da hinten. In das nun eben gebohrte Loch wird jetzt eine Sonde versenkt, die die Hitze im Mond in der Tiefe von über 2 Metern messen soll. Dieses Experiment ist eigentlich vom Pech verfolgt, denn bei Apollo 15 gelang es nur einmal und bei Apollo 16 gelang es auch, aber dann stolperte jemand über das Kabel und
ja, das war also eine kleine Operettendarbietung vom Mond. Ein Schlager um die Jahrhundertwende in Amerika entstanden. Hier gesungen von Schmidt.
Der dabei das Versmaß ein wenig vergewaltigte, denn es, im Lied ist die Rede vom Mai, aber er hat Dezember rausgemacht. Die Beschreibung der Steine, die Sie jetzt auf.
Ein Astronaut schlägt die Steine von diesem Felsen ab, der andere sammelt sie auf.
Und fotografiert und beschreibt, wie immer.
Got it in your hand? I got both. I think actually we got
Es werden Proben von beiden Seiten des Steines genommen, von der Seite, die von der Sonne beschienen wird, und vom Schatten.
Und während wir Cernan und Schmidt noch zuschauen, schnell ein Ruf nach Texas, ins Kontrollzentrum, dort auch heute wieder unser Kollege Werner Büdler. Herr Büdler, wir haben eben gesehen, wie die Geräte aufgebaut wurden. Die Frage ist aber, funktionieren sie? Hat man in Houston jetzt auch die Daten, die Messwerte schon empfangen?
Die Geräte funktionieren einwandfrei, und zwar sowohl die auf der Mondoberfläche als auch die Geräte an Bord des Kommandoteils, die von Ron Evans ja augenblicklich bedient werden.
Ja, von dort haben wir heute überhaupt nichts gehört.
Im Augenblick laufen gerade Gespräche wieder zwischen dem Boden und Evans. Er benutzt die Geräte weiter, um zu fotografieren und eine Reihe physikalischer Messungen anzustellen. Und man kann sagen, dass eigentlich die gesamten Instrumente fantastisch gut funktionieren.
Ja, aber wie sieht es mit dem Mondauto aus? Ist der Kotflügel inzwischen repariert worden? Was wird man tun bei der nächsten Exkursion?
Was man genau tun wird, ist noch nicht entschieden. Man hat zwei Alternativen, die man noch überlegt. Einmal die Möglichkeit, ein Stück Mylar von der Mondfähre an der Stelle anzubringen, wo das Stück des Kotflügels abgebrochen ist. Oder die zweite Möglichkeit, ein Stück des Kotflügels von vorne rechts oder vorne links zu nehmen und hinten anzumontieren. Ob und welche Möglichkeit man auswählen wird, das wird erst entschieden, wenn die Astronauten das Mondauto noch einmal betrachtet haben.
Ja, und für heute Nacht gibt es eine kleine Änderung, Herr Büdler.
Das ist richtig, das Ausstiegsmanöver wird eine Stunde später in etwa beginnen. Und zwar einfach deswegen, weil die Astronauten nach Schluss der ersten Exkursion noch lange berichtet haben, sodass sie eine Stunde später zu Bett gegangen sind. Sie schlafen auch im Augenblick noch. Unsere Countdown-Uhr zeigt, dass sie in 14 Minuten und 19 Sekunden geweckt werden sollen.
Und der Ausstieg für amerikanische Fernsehzuschauer angenehm im Lauf des Abendprogramms, bei uns mitten in der Nacht, genau wie in der vergangenen Nacht. Ja, das war's für heute. Das war unsere Berichterstattung von der ersten Exkursion von Schmidt und Cernan auf dem Mond im Taurus-Littrow-Gebiet. Wir werden morgen wieder da sein mit einem Bericht über die zweite Exkursion der kommenden Nacht. Also bis morgen Abend nach der Tagesschau. Auf Wiedersehen.
Roger. Roger, we'll stand by for your commentary.